Ja, ihr lieben Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich heute Abend auch begrüßen. Es ist schön, wieder hier sein zu dürfen. Ja, und es ist schon wahr, was wir gerade auch gehört haben, was der Stefan gesagt hat, dass dieses Thema sehr, sehr herausfordernd ist. Auch für den, der sich vorbereiten soll und der darüber etwas sagen soll vom Wort Gottes her, ist es natürlich so, dass man da selber auch einen Spiegel vorgehalten bekommt, dass man merkt, dass man da ganz gewiss selber auch noch viele Lektionen zu lernen hat, was die Überwindung des Hochmuts und ja, diese Frucht der Demut angeht. Ein herausforderndes Thema, aber denke ich auch ein sehr, sehr wichtiges und wertvolles. Und ich habe es also mal so versucht einzuteilen, dass ich heute Abend vom Alten Testament her mal das Thema angehen möchte und das nächste Mal das Neue Testament mit seinen Aussagen betrachten möchte. Ich denke, das ist insoweit ganz gut, weil wir ja doch im Alten Testament immer wieder auch Fundamente finden von wichtigen Lehren und auch von wichtigen Begriffen, die wir in der Bibel finden. Und es gilt auch für Hochmut und Demut. Das Thema ist ja der Fluch des Hochmuts und der Segen der Demut. Lektionen aus dem Alten Testament. Vielleicht am Anfang ein paar Bibelworte zum Einstieg aus dem Buch der Sprüche. Sprüche 29, Vers 23 zum Beispiel. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Und dann aus den Reden der Weisheit Gottes in Sprüche 8, auch ganz wichtig, Sprüche 8, Vers 13, und das ist ja der Herr Jesus, der hier spricht. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Also da wird ganz deutlich gesagt, was vorher auch schon angeklungen ist, dass Gott, dass der Herr Jesus Hochmut und Stolz und Übermut hasst. Das heißt, es ist für ihn abscheulich, das ist für ihn völlig unvereinbar mit seinem eigenen Wesen, das etwas, das auch das Gericht Gottes ganz gewiss über den Menschen bringt. Und wir kennen das Wort aus dem Jakobusbrief, das im Grund ja uns zweimal im Neuen Testament fast identisch weitergegeben wird. Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und ich denke, das ist ein Anlass, dass wir wirklich uns von Gottes Wort her Gedanken machen über diese beiden Charaktereigenschaften, die im wahrsten Sinn des Wortes total gegensätzlich sind. Demut und Hochmut, übrigens auch schon im deutschen Wort, ganz interessant, ne? Demut und Hochmut haben dieselbe Wurzel, Mut, Gesinnung eigentlich, ja, die Herzenshaltung und dann eben die eine, die niedrige und die andere, die hohe Herzenshaltung. Ja. Und das ist ganz interessant, auch wenn man mal über die Worte nachdenkt, auch im Griechischen und im Hebräischen. Hochmut hat im Hebräischen vor allen Dingen immer etwas mit Hochheit, mit Hoch- und Erhabensein zu tun. Und das ist ganz interessant, also hoch und erhaben, das ist eigentlich nach der Bibel nur Gott, legitimerweise. Aber der Mensch nimmt eine Stellung ein, wenn er hochmütig ist, dass er erhaben und hoch sein will wie Gott. Und das ist etwas, was Gott nicht dulden kann und was uns in ein tiefes Unglück stürzt, wenn wir in dieser Herzenshaltung sind oder in dieser Herzenshaltung bleiben. Vielleicht schauen wir uns einmal aus dem Propheten Jesaja im 16. Kapitel eine Aussage an. Jesaja 16, Vers 6, da wird die Haltung des natürlichen Menschen so auch ein Stück gekennzeichnet. Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, das sehr anmaßend ist, von seinem Übermut, seinem Stolz und seiner Überheblichkeit, seinem leeren Geschwätz. Also der Mensch ist gründlich hochmütig. Das sehen wir hier an diesem Wort. Er hält sich selber für groß, er ist übermütig, er überschätzt sich, er meint, er könnte Dinge, die er nicht kann, er ist überheblich, er hält sich für besser als andere. Leeres Geschwätz, alle diese Dinge, Prahlerei, die gehören mit zu diesem Krankheitsbild des Hochmuts. Und wie gesagt, das ganz Entscheidende ist eigentlich, dass eben Gott allein hoch erhaben ist und dass der Mensch eigentlich überhaupt nicht in der Stellung ist, in irgendeiner Weise Höhe und hoch erhaben sein anzustreben. Vielleicht können wir das auch nochmal lesen, was in Jesaja 2 darüber steht. Da ist die Rede von dem Gericht Gottes am Tag des Herrn. Wenn also Gottes Zorn und Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gericht vor allen offenbar wird. Und da ist eben auch die Rede von dem Hochmut und dem Gericht Gottes über den Hochmut. Jesaja 2, ab Vers 10. Da heißt es, verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene und es wird erniedrigt werden. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle Eichen Baschans, über alle hohen Berge, und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer, über alle Tarsisschiffe und über alle köstlichen Kleinodien. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Also das ist einfach nochmal wichtig, denke ich, ja. Hochmut bedeutet, der Mensch maßt sich eine Stellung an, die alleine Gott zukommt. Der Mensch will hoch erhaben sein, in Wirklichkeit ist aber nur Gott hoch erhaben. Und wenn der Mensch aus seiner Stellung als Geschöpf heraustritt, dann ist er krank, dann ist er in einer ganz großen Gefahr und in einer falschen Stellung, die den Zorn Gottes über ihn bringt. Also was ist eigentlich die Stellung des Menschen? Gott ist die einzige und letztliche Autorität im ganzen Universum. Gott ist der Herrliche und Erhabene, der alleine Macht hat und der alleine groß ist. Und eigentlich war es ja die Berufung des Menschen, als ein dienendes Geschöpf, Gott anzubeten, Gott zu dienen und zu verherrlichen durch die Verwaltung der Erde. Das war ja eigentlich der Auftrag von der Schöpfung her, den wir in 1. Mose 1 und 2 ausgeführt finden. Der Mensch sollte nicht selber irgendetwas Großes und Erhabenes sein, sondern er sollte als ein Werkzeug Gottes Gott groß machen und ja Gott dienen, in der Abhängigkeit von Gott Aufträge auf der Erde ausführen, Gott lieben, Gott ehren, Gott anbeten. Ich denke, man könnte schon sagen, dass so diese Berufung, die auch letztlich am Ende auf uns zukommt, nämlich Könige und Priester zu sein im Dienst Gottes, dass die vielleicht schon von Anfang an auch bei Adam und Eva in den Gedanken Gottes drin waren. Ja? Wir sollten als Könige die Erde verwalten, wir sollten als Priester den lebendigen Gott anbeten und all das geht eigentlich nur, wenn wir sozusagen in kindlicher Demut vor dem großen Gott stehen und ihm die Ehre geben und ihm den Raum geben, den er eigentlich beansprucht und der ihm rechtens zusteht. Und aus dieser Stellung der kindlichen Abhängigkeit, der Demut eines Knechtes, eines Geschöpfes, ist der Mensch herausgetreten. Und vielleicht ist es doch ganz gut, dass wir auch einmal in 1. Mose 3 noch einmal diese schreckliche Wende uns vor Augen führen, den Sündenfall. Wir da lesen, ab Vers 1, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Ja, das Protokoll des Sündenfalls. Genau der Moment, wo der Mensch von einem demütigen, abhängigen, dankbaren Geschöpf verwandelt wurde in ein rebellisches, hochmütiges, unreines Geschöpf, das dem Tode verfallen war. Und da finden wir etwas, und ich denke, das ist schon ganz wichtig, dass nämlich im Grunde der Hochmut eine Frucht ist, die gar nicht dem Menschen selber so direkt gewachsen war, sondern die von dem Satan kommt. Dieser hohe Engel, von dem wir zumindest in Andeutungen lesen, im Alten Testament, im Propheten Ezekiel zum Beispiel, dieser hohe und privilegierte Engel, der hat sich überhoben. Er hat Gefallen an sich selbst gefunden und hat sich erhöht über Gott hinaus. Er wollte selbst wie Gott sein, wollte selbst Anbetung empfangen, wollte selbst sich über Gottes Autorität erheben. Und ich denke, da sehen wir auch die Wurzel des Stolzes und des Hochmuts. Das kommt eigentlich aus der Rebellion und Selbstüberhebung dieses listigen, bösen Engels, der damit tief gefallen war, denn Gott hat natürlich in keiner Weise das geduldet, dass hier ein Geschöpf sich über den Schöpfer erhebt. Der Satan wurde bestraft und gerichtet dafür, aber er hat eben in seiner List und Bosheit den Menschen, das höchste und privilegierteste Geschöpf auf dem Erdboden, mit in seinen Fall hineingerissen. So, denke ich, können wir das verstehen. Also der Hochmut kommt letztlich aus dem Satan. Er ist eine Wesenseigenschaft des Teufels, des großen Widersachers Gottes. Und genau deshalb ist es auch so abscheulich, wenn Gott bei Menschen diesen Hochmut sieht, weil es letztlich eine Spur genau dieser Rebellion der Schlange ist und dieses furchtbaren, verderbten Wesens eben der Schlange. Und so wie wir im Ebenbild Gottes geschaffen wurden, ursprünglich unschuldig und gerecht und gut, so hat im Sündenfall leider der Mensch ein Stück weit auch Züge des Satans, des Widersachers angenommen. Und der Stolz gehört mit zu den schlimmsten Zügen dieses Widersachers, der selber sich über Gott erheben wollte und der genau diesen Gedanken, ihr werdet sein wie Gott, auch dem sündigen Menschen eingeflößt hat. Und ich denke, da finden wir die tiefste Wurzel für den Hochmut des Menschen, für den Stolz. Dass er der Größte sein will, ganz einfach. Dass er sich über Gott erheben will, dass er Gott nicht anerkennt als seinen Schöpfer und auch nicht als seinen Regenten. Er will selber herrschen. Und damit täuscht er sich natürlich, denn in dem Moment, wo er selber herrschen will und sich unabhängig von Gott macht, ist er eine Marionette in der Hand des Teufels, der ihn beherrscht, der ihn steuert. Ja, der Mensch kann niemals selber Herr sein. Er kann nur wählen, wem er zum Knecht sein will. Entweder er ist ein Knecht Gottes, ganz bewusst, und es ist ein glückseliger und herrlicher Zustand, oder er ist ein Knecht des Satans, und der Satan steuert ihn gerade auch durch diese Wesenseigenschaft des Hochmuts, die er selber sozusagen eingeflößt hat, dem rebellierenden Geschöpf Mensch. Ich denke, das ist so ein ganz grundlegender Punkt. Und deswegen ist auch ganz klar, in dem Moment, wo der Mensch hochmütig ist, macht er Gott seine Autorität und Stellung streitig. Und damit kommt er natürlich ganz klar an einen Punkt, wo Gott ihm widerstehen muss, weil Gott wird niemals seine Stellung als höchste Autorität im Universum aufgeben. Er kann es nicht, er wird es nicht, er will es nicht und niemand kann ihn dazu zwingen. Ja, Gott ist souverän, er ist wirklich der Allmächtige, der alleine erhaben ist, wie wir es gelesen haben in Jesaja. Das ist immer so und jedes Geschöpf, jedes Wesen im Universum, das sich gegen Gottes Autorität auflehnt, wird dadurch automatisch, kommt es unter das Gericht Gottes und muss heruntergerissen werden von seiner hohen Stellung. Gott wird es nicht dulden und wird es niemals dulden, dass irgendetwas sich über Gott erhebt. Das geht gar nicht. Ja? Aber wenn man das versucht, dann begibt man sich in eine verzweifelt böse Situation. Man begibt sich in eine Stellung, die einen nur Züchtigung, Gericht und Not und Elend einbringen kann. Das muss uns ganz klar sein. Ja? Aber auf der anderen Seite müssen wir auch feststellen, durch den Sündenfall ist der Hochmut zu einem innersten Wesensmerkmal des gefallenen Geschöpfes Mensch geworden. Es ist gar nicht so einfach. Wir können nicht einfach sagen, wir legen einfach den Hochmut ab. Ja? Das ist ein guter Wunsch und wenn wir wirklich gläubig sind, dann wollen wir das. Dann sehen wir auch, dass der Hochmut ein gefährliches Gift ist, dass der Hochmut letztlich etwas ist, was uns nur Schaden bringt. Und dennoch ist es gar nicht so einfach, davon loszukommen. Er ist sozusagen in unseren Genen seit Adam verankert und es ist ein sehr, sehr tief sitzendes Übel. Das hat ja auch, dies ist ja in diesem Zitat auch zum Ausdruck gekommen, das wir im Eingang gehört haben. Ja. Also der Hochmut ist sozusagen eine Frucht des Sündenfalls und es ist etwas, was auf jeden Fall den Menschen in einen totalen Gegensatz zu dem heiligen, lebendigen Gott bringt, dem Gott, der den Menschen erschaffen hat. Und der Hochmut kommt immer vor ein Gericht. Das ist ganz klar. Das haben wir gesehen im Propheten Jesaja, wenn wirklich einmal der Tag des Gerichts gekommen ist, wo Gottes Zorn und Gottes Gerichtsgedanken offenbar sind, dann wird der Hochmut des Mannes erniedrigt werden. Also das ist heute noch nicht universell und im vollen Maßstab der Fall. Das ist ja eine der Nöte der heutigen Zeit, dass der Mensch sündigen kann und Gott richtet ihn nicht sofort und Gott richtet ihn auch gar nicht in der Weise, wie er es eigentlich verdient hätte und wie er einmal richten muss, sondern das Gericht Gottes ist heute ein teilweises, ein verborgenes, oft auch ein hinausgezögertes. Wir können dafür dankbar sein. Gott verzichtet darauf, uns zu richten, weil er uns Gelegenheit geben will zur Umkehr. Aber auf der anderen Seite verführt es natürlich auch viele Menschen, dass sie sozusagen manche Sünden gar nicht so ernst sehen, wie sie eigentlich sind, weil Gott sie noch nicht so behandelt, wie er sie behandeln muss und wie er sie einmal behandeln wird. Aber deswegen lesen wir das in Jesaja. Wenn das Gericht Gottes einmal offenbar sein wird, dann wird Gott alles Hohe und Erhabene und Stolze und Hochmütige niederreißen. Und wehe den Menschen, die dann in ihrem Stolz gefunden werden. Die werden wirklich umgeknickt werden wie ein Orkan. Bäume entwurzelt, das ist ja ganz interessant, die Beispiele. Ja? Die hohen Zedern, die Eichen, die Türme, die Mauern. Ja, und der Zorn Gottes, der ist in einem natürlichen Sinnbild ganz klar in den Wirbelstürmen, in den Stürmen, die wir heute so mitbekommen können, die man heute sogar in Bildern festhalten kann, abgebildet, ja, so wie auch das Gericht Gottes durch das Gewitter abgebildet wird. Das sehen wir aus dem Psalmen. Da ist diese Bildersprache, die durchaus einen realen Kern hat. Also so wie ein Wirbelwind, ein Orkan mit Leichtigkeit selbst tief verankerte Bäume und Masten und Mauern und Gebäude, die scheinbar für Hunderte von Jahren gebaut sind, niederreißen kann. So wird Gott alles Hochmütige, alle Eigenmächtigkeit der Menschen, all ihre Arroganz niederreißen im Gericht, wenn dieses Gericht einmal offenbar wird. Da wird nichts mehr übrig bleiben. Da kann sich nichts mehr erheben. Weiß nicht, ihr habt bestimmt auch schon solche Fotos gesehen, wenn so ein Orkan wirklich über eine Landschaft mit voller Wucht drüber geht, dann steht da nichts mehr hoch rauf, ja, sondern da ist alles niedergerissen, alles liegt flach auf dem Boden und beugt sich vor der Gewalt der Natur, sagt der Mensch. Das ist die Gewalt Gottes, die sich in der Schöpfung eben in solchen Dingen wie einem Tsunami oder einem Wirbelsturm äußert. Aber das wirkliche Gericht Gottes wird noch viel mächtiger und schlimmer und zerstörerischer sein als jeder Wirbelsturm. Das zeigt uns die Bibel auch. Also da, wo der Mensch hoch und erhaben sein will, wo er seine eigene Existenz unabhängig von Gott hoch aufrichtet, da wird Gott es alles niederreißen und muss es auch tun. Vielleicht noch einmal Versuch, Hochmut etwas zu definieren, ja. Wie gesagt, von der hebräischen Wortbedeutung her heißt es einfach hoch sein, erhaben sein, herrlich sein. Das sind oft Worte, die andersrum genauso von Gott gebraucht werden. Also wenn Gott erhaben ist, dann ist es genau die Stellung, die ihm zukommt. Wenn der Mensch erhaben ist, dann ist es eine schreckliche Sünde, weil es dem Menschen nicht zukommt. Ja? Wenn Gott von Gott gesagt wird, dass er hoch und herrlich ist, dann beschreibt es einfach sein Wesen. Und wenn von dem Menschen gesagt wird, das ist ein Mensch, der hoch und herrlich ist, dann müssten wir eigentlich erschrecken. Weil wir sehen, da ist jemand in einer Stellung, die er niemals beibehalten kann, die er auch niemals wirklich hat, sondern das ist letztlich leere Anmaßung. Aber damit fordert er den hocherhabenen Gott heraus. Und das ist das Problem mit unserem Hochmut. Hochmut ist eigentlich schon im Kern ein unabhängiges Ich-Leben von Gott. Wisst ihr, das ist ja das Schöne, wenn wir gläubig geworden sind. Dann erkennen wir, die Bibel zeigt es uns auch, dass wir eigentlich alle Dinge, auch geschöpflich alle Dinge, von Gott als Gabe haben. Wir bilden uns was ein über unsere Intelligenz, unsere Redefähigkeit, unsere Fähigkeit, vielleicht auch praktische Arbeit zu vollbringen, unseren Fleiß, alle möglichen Dinge, wo wir uns was drauf einbilden und sagen, ich bin besser als der da neben mir. Ja? Und was hast du, das du nicht empfangen hast, fragt der Apostel Paulus. Ja? Haben wir doch gar nicht alles. Alles gar nicht selber. Ist nicht unser Verdienst, ist einfach Gabe Gottes, Gnade Gottes, dass wir so etwas haben dürfen. Und das ist das Schlimme, wenn der Mensch sich rühmt, wenn der Mensch hochmütig wird, dann vergisst er, dass er ein Geschöpf des allmächtigen Gottes ist, der alles, was er hat, nur von Gott hat. Die Dinge, die uns tatsächlich einen gewissen Adel verleihen gegenüber den anderen Geschöpfen, zum Beispiel der freie Wille, in gewisser Weise freie Wille, das Bewusstsein, die Denkfähigkeit, das sind alles Geschenke Gottes. Haben wir nicht aus uns. Und Gott kann sie uns auch mit einem Schlag wegnehmen. Wisst ihr, dann ist jemand plötzlich in der Psychiatrie, er ist wahnsinnig geworden, er ist dement geworden. Plötzlich ist das alles weg. Koma, alle Herrlichkeit des Menschen ist verschwunden. Er ist nur noch irgendwo ein Bündel Nerven und Zellen, das da beatmet wird von Maschinen. Ist nicht mehr da. Ja? Und das ist auch ein Thema der Bibel, dass alle Herrlichkeit des Menschen ganz schnell vergänglich ist. Das unterscheidet ihn auch von dem lebendigen Gott. Erstens mal, er ist gar nicht in einer Position der Autorität und der Größe, sondern Gott allein ist groß und hat Autorität. Und zweitens, er ist auch nicht ewig, sondern er ist äußerst vergänglich. Und immer wieder spricht die Bibel davon, dass die Herrlichkeit des Menschen, die Größe seiner Macht, seines Besitzes, mit einem Schlag vorbei sein kann. Das spricht nicht von wirklicher Größe, ne? Das spricht von geborgter Größe. Wenn man wirklich groß ist, dann behält man diese Größe auch und das ist nur von Gott der Fall. Ja? Und das ist eben genau das, was der Mensch im Sündenfall verleugnet hat. Er wollte selbst sein wie Gott, er hat sich an Gottes Stelle gesetzt, er will unabhängig von Gott sein Ego, sein Ich-Leben aufrichten. Und das ist, denke ich, der innerste Kern von Hochmut. Ja? Also, Das wirklich demütige Leben ist ein Leben in der Abhängigkeit von Gott, in der dankbaren Abhängigkeit von Gott. Und alles dort, wo der Mensch unabhängig sein will von Gott, das ist im Grunde schon grausamer Hochmut und auch grausame Illusion. Ja, das, was uns überhaupt das Leben gibt, das ist der Odem. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott hat uns diesen Odem eingehaucht und er kann ihn zu jedem Moment unseres Lebens wieder abrufen und dann ist es aus mit uns. Dann ist das Ego, das sich da gegen Gott auflehnen wollte, beseitigt, in dieser Welt nicht mehr existent und ist gerufen zur Rechenschaft vor dem Schöpfer. So schnell geht es. Eine Sekunde, mehr braucht es gar nicht. Noch nicht mal eine Sekunde. Und deswegen ist der Mensch ein vermessener Traumtänzer, wenn er hochmütig ist. Ja? Er tanzt auf einem Vulkan, an einem Abgrund. Und er merkt es gar nicht. Im Grund ist es eine furchtbare Illusion zu meinen, ich bin etwas. Das ist das, was der Apostel Paulus auch deutlich sagt. Wer da meint, dass er etwas sei, der muss erst mal lernen, dass er nichts ist ohne Gott. Ja? Und das ist eine der Lektionen der Demut dann. Ja? Dass wir merken, wir sind ja gar nichts ohne Gott. Wir könnten noch nicht mal einen Atemzug ohne Gott einatmen oder ausatmen. Geschweige denn, dass wir etwas tun könnten oder etwas Großes tun können. Es ist alles nur, dass Gott das zulässt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns von der Bibel her diese Stellung des Menschen und die Stellung Gottes bewusst machen. Wir wollen einfach mal ein paar Bibelworte dazu auf uns wirken lassen. 2. Samuel 7, Vers 22 zum Beispiel. Darum bist du, Herr Gott, auch so hoch erhaben, denn dir ist niemand gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Also, es ist ganz klar, Gott ist hoch erhaben. Ich finde es sehr schön in 1. Chronik 29, das ist ja dieses wunderbare Gebet Davids, der übrigens auch ein sehr schönes Beispiel ist, wir können gar nicht alles lesen, von Herzensdemut. Auch von dem, wie ein Mensch überwältigt ist von der Größe und Gnade und Güte Gottes. Finden das auch dort, wo David darüber nachdenkt, dass seine Familie erwählt ist, den Messias einmal hervorzubringen. Und wir finden es auch hier, wenn David das Gold, das er gesammelt hat, dem Herrn weiht für den Tempelbau. Und da lesen wir ab Vers 10. Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Herr, unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, kommt von deiner Hand und alles gehört dir. Das ist Demut. Das ist ein Mensch, der seinen Platz gefunden hat zu den Füßen Gottes und der Gott die Ehre gibt, der Gott anschaut und bewundert und sagt, alles kommt von dir. Er hat gerade einen Haufen Schätze aufgehäuft. Das war sicher ein eindrucksvoller Anblick, ja, diese Hunderte von Kilo von Gold in verschiedenster Form, Schmuck, Barren, was nicht alles, was er da aufgehäuft hatte, was da in den Räumen wahrscheinlich lag. Aber David scheut sich nicht einen Moment, Gott ganz allein die Ehre dafür zu geben, dass dieses alles von Gott selber kommt. Und das ist genau die Haltung, die wir im Grund brauchen. Ja? Dass wir merken, und David war ja ein großer König, er war ein wohlhabender Mann, er hat viel erreicht im Leben, aber er hat genau gewusst, es ist alles nur Gottes Gnade. Und das kommt hier so schön zum Ausdruck. Und diese Herzenshaltung brauchen auch wir, dass wir in der Demut bleiben und lernen, demütig zu wandeln vor unserem Gott. Psalm 46, Vers 11, ein weiteres Wort. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Ja, Gott allein ist hoch und groß. Gott ist es, der im Himmel thront. Und das allein ist Größe. Der Gott, der alles geschaffen hat, der Gott, der vom Himmel her alles regiert, der alles weiß, der alles erkennt, der allgegenwärtig ist, er allein ist erhaben. Was ist der Mensch? Er erkennt ganz wenig, er ist nicht allgegenwärtig, er ist in Raum und Zeit gefangen, er ist begrenzt, in seinem Lebensalter begrenzt, er ist in allem begrenzt und schwach und kann nur etwas sein, wenn Gott ihm dazu Gnade gibt. Das ist die Stellung, die wir brauchen, damit wir von unserem Hochmut wegkommen und damit wir lernen, wirklich Gott die richtige Ehre zu geben. Es ist also eine schreckliche Sünde, wenn so ein nichtiges Geschöpf, so ein elender Wurm, könnte man sagen, wenn er anfängt, sich Größe, eigene Größe anzumaßen. Wenn er sich etwas einbildet auf seine Fähigkeiten, auf seine Errungenschaften, auf seinen Reichtum, dann ist es im Grund ein direkter Angriff auf Gottes Majestät und eine Verleugnung Gottes, der ihm alles gegeben hat. Und deswegen ist es eben auch so eine schwerwiegende Sünde, die eben direkt gegen Gottes Person und Majestät gerichtet ist, wenn ein Mensch hochmütig ist. Das ist anmaßend. Er maßt sich eine Stellung an, die er niemals haben kann. Und Gott akzeptiert Hochmut niemals und unter keinen Umständen und bei niemandem. Ich denke, das müssen wir ganz klar sehen. Vielleicht noch mal ein paar Bibelstellen auch zu diesem Thema. 2. Samuel 22, Vers 28. Das sind ja nur ganz wenige Bibelstellen, aber einfach mal, dass wir überhaupt sehen, wie Gottes Wort über diese ganzen Dinge redet. Gott muss antworten auf Hochmut. Da heißt es, denn du rettest das elende Volk, das demütige, das gebeugte Volk. Das ist das genaue Gegensatz zu Hochmut. Ja? Das ist im Hebräischen genau der Gegensatz, der auch eben als Demut übersetzt wird, manchmal auch als elend oder gebeugt. Im Grund gibt es da zwei Wörter und das eine im Hebräischen heißt gebeugt und das andere heißt niedrig. Das sind die beiden Worte, die die richtige Stellung des Menschen vor Gott beschreiben. Wenn wir vor Gott stehen, dann haben wir uns zu beugen. Wir können nicht aufrecht vor ihm stehen, sozusagen wie ein gleichberechtigter Partner, sondern geistlich gesehen müssen wir uns vor Gott niederwerfen, sobald wir ihn erkennen. Ja? Also unsere Stellung ist im Staub, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja? Dort gehören wir hin, angesichts Gottes. Wer also gebeugt ist, wer in einer demütigen, niedrigen Gesinnung seine Schwachheit, seine eigene Armut und sein Elend erkennt, den rettet Gott. Dem hilft er. Den segnet er. Aber die Augen Gottes sind gegen die Stolzen, gegen die Hohen, die selber erhaben sind. Er erniedrigt sie. Es geht nicht an. Und deswegen finden wir das auch immer wieder, auch in der Geschichte. Wir finden einen Napoleon, der auf dem Höhepunkt seiner Macht war, der dabei war, ja, einen großen Teil der damals von Europa und des Zentrums der Welt zu erobern und der dann später stirbt in Exil, gedemütigt. Wir finden einen Hitler, der die Welt erobern wollte, der ein messianisches drittes Reich aufrichten wollte und er verendet irgendwo in einem Bunker. Wir finden Stalin, Lenin, wen sie alle sein mögen, diese Diktatoren, diese Großen der Erde, sie müssen alle ins Grab, sie mussten alle herunter und viele von ihnen konnten letztlich dann auch die Macht nicht bis zum Ende genießen. Ich habe das erst vor kurzem mal gelesen, Stalin am Ende, der furchtbare Angst um sich verbreitet hatte, der so viele Menschen umgebracht hat. Er wurde sehr wahrscheinlich umgebracht von seinem engsten Zirkel der Leute, weil sie alle Angst davor hatten, wen er jetzt als nächstes ans Messer liefert. Dann haben sie irgendwann kurz entschlossen ihn selber umgebracht. Ja, er war zum Schluss ein Gefangener seines eigenen Machtapparates und musste Angst haben vor seinen engsten Vertrauten. Und dann war es aus mit ihm. Ja? Und das ist eben dieser Punkt. Jeder Hochmut wird von Gott erniedrigt werden. Es kann nicht sein, dass der Hochmütige letztlich bleibt. Sprüche 6, Vers 16 bis 19, weiteres Bibelwort. Diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Also das Erste, was gesagt wird, was Gott hasst und was seiner Seele ein Greuel ist, sind stolze Augen, Hochmut, hoch hinaus wollen. Sprüche 8, Vers 13 haben wir schon gelesen, dass eben der Herr Jesus selber sagt, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Ja? Also auch dieses Selbstvertrauen. Übermut, das bedeutet ja, dass man sich überschätzt im eigenen Selbstvertrauen. Dass man sagt, ach, das kriege ich gut hin. Das mache ich mit links. Übermut. Ja. Die deutschen Heere haben im Ersten Weltkrieg gemeint, wir werden in was weiß ich, ein paar Tagen in Paris einmarschieren. Der Franzose, der schafft es nie. Ja. Sie blieben stecken in irgendwelchen Schützengräben in Belgien. Ja. Die kamen nie bis nach Paris. Ja. Selbstüberhebung, Übermut. Wir schaffen das. Am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Da musste auch eine Lektion her bei solchem Übermut. Und so finden wir das immer wieder. Gott bringt die Hochmütigen auf den Boden zurück. Er reißt das nieder, was der Mensch eigenmächtig als Größe aufgerichtet hat. Gott widersteht den Hochmütigen. Sprüche 16, Vers 5. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel. Die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. Das steht hier sehr deutlich. Ja. Sprüche 16, Vers 18 bis 19. Da heißt es dann noch einmal, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist ein Sprichwort geworden, ja, im Deutschen. Hochmut kommt vor dem Fall. Weil es so oft zu beobachten ist, hat es auch der Volksmund aus der Bibel übernommen. Ja, also es ist ganz wichtig, dass uns das klar ist. Wir sollten uns davor hüten, uns auf uns selber etwas einzubilden, unsere eigene Größe zu bespiegeln, uns verleiten zu lassen, groß von uns zu denken, das hat schmerzhafte Folgen. Da müssen wir damit rechnen. Wir sehen ein ganz interessantes Beispiel in der Bibel an dem König Nebukadnezar. Das ist ja interessant, wenn wir seine Geschichte uns anschauen. Er hat eigentlich schon Erfahrung mit Gott gemacht? Hat von Daniel eine Botschaft gehört über die Zukunft der heidnischen Weltreiche, die ihn eigentlich hätte demütig machen sollen? Aber in Wirklichkeit überhebt sich dieser heidnische König. Er hat dieses Gesicht von dem goldenen Standbild gehabt. Und was macht er? Er macht ein goldenes Standbild und lässt dieses Bild anbeten. Er hat von dem lebendigen Gott schon gehört. Und die Folge ist, er feiert seine eigene Größe und zwingt die ganzen Untertanen dazu, vor diesem Standbild, das seine eigene Macht und Größe verherrlichen soll, niederzufallen und anzubeten. Das war also eine schwere Sünde, eine schlimme Überhebung. Und dann finden wir in Daniel 4 eben auch diesen Punkt, wo dann im Grund er sorglos lebt und dann eben diese Vision von dem Baum ihm gezeigt wird. Und dann danach, Vers 27 in Daniel 4, da sagt er, da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zur Ehren meiner Majestät? Das war also genau dieser Satansgeist, dieser Hochmut. Ja, obwohl er schon Erfahrung mit Gott gemacht hat, obwohl ihn Gott gewarnt hatte durch ein zweites Traumgesicht, das ihm auch der Daniel ausgelegt hat, war er doch hochmütig geblieben. Und dann wurde er erniedrigt, wurde wahnsinnig, wurde von seiner ganzen Macht ausgeschlossen innerhalb eines Tages. Das ist doch gewaltig. Hätte nie jemand gedacht, dass dieser König seine Macht verliert, so verliert. Aber Gott hat es gemacht, dass es ganz schnell ging. Und dann lesen wir, wie er wieder zur Vernunft kommt. Vers 31, aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Jetzt hat Nebukadnezar sein eigenes Format erkannt. Ja, nämlich im Vergleich zu Gott ist er wie nichts zu rechnen. Auch er, der große König. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Vers 34, nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar nicht mehr sich selbst, sondern den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ja, die Lektion hat gesessen. Im Grunde ist es tröstlich. Im Grunde zeigt es, dass Gott nicht den hochmütigen Menschen, das verfehlte Geschöpf, vernichten will aufgrund seines Hochmuts, obwohl das nur berechtigt wäre, sondern Gott möchte zunächst einmal zurechtbringen. Nebukadnezar hat eine Lektion in Demut lernen dürfen durch diese schmerzhafte Erfahrung. Und er hat sie scheint gelernt. Zum Schluss klingt er wie ein echter Gläubiger. Ja? Wir wissen nicht, wo er dann stand, aber das ist eigentlich ein Bekenntnis, das kann ihm nur der Geist Gottes gegeben haben, so wie es da steht. Ja? Also er hat gelernt aus der Züchtigung Gottes. Und das ist, denke ich, auch wichtig, wenn wir uns Demut anschauen. Demut ist, echte Demut, eine Frucht von Gottes Erziehung an uns. Leider haben wir Demut nicht angeboren. Der Mensch kann eine gewisse Art von Demut lernen, eine menschliche Demut, eine seelische Demut, ja, dass er sich unterwirft vor jemand, von dem er gemerkt hat, dass der wirklich mächtig ist und ihm schaden kann. So etwas gibt es schon. Aber echte Herzensdemut ist eigentlich immer die Frucht von göttlichen Erziehungswegen. Das muss der Geist Gottes in einem Menschen wirken. Das haben wir nicht von Natur aus. Was ist denn Demut? Demut, man könnte es so sagen, es ist das Bewusstsein der eigenen Not und Schwäche. Das Bewusstsein, dass wir niedrig sind, gering sind vor Gott. So wie Paulus diesen Ehrennamen einbekommen hat nach seiner Bekehrung, der Geringe, der Kleine. Also wir sind völlig abhängig von Gott. Wir sind nicht selber groß, sondern wir sind gering und nichtig. Und ohne Gottes Gnade und ohne Gottes Segen sind wir gar nichts. Also Demut heißt auch sprachlich wieder niedrig gesinnt sein. Eine Beugung vor dem großen Gott. Das ist eigentlich die Haltung der Demut. Ja? Dass ich meinen realen Platz vor Gott erkenne. Ich bin wie nichts. Ich bin gering, klein, schwach und dennoch geliebt und dennoch von Gottes Gnade angesprochen. Das ist ja das Wunder. Und das ist etwas, was wir nur eigentlich richtig, ja, schätzen können, wenn wir unsere eigene Geringheit, unsere Niedrigkeit recht wahrnehmen. Da geht es also nicht darum, sich künstlich niedrig zu machen, irgendeine krankhafte seelische Haltung, sondern Demut ist eigentlich nichts anderes als eine nüchterne Anerkennung der Realitäten. Wir sind niedrig und gering. Nicht, dass wir uns künstlich erniedrigen müssten, sondern wir sollen unsere eigene Niedrigkeit als Geschöpfe einfach anerkennen. Das ist etwas ganz Nüchternes und Gesundes. Das andere ist krankhaft. Dass wir uns größer aufblasen, als wir in Wirklichkeit sind. Dass wir Gottes Stelle einnehmen wollen. Das ist krankhaft und böse. Aber wenn wir erkennen, dass wir nichts sind, dann erkennen wir nur die nüchterne Wahrheit. Und wenn wir das wirklich erkennen, dann wird es uns umso größer, dass Gott mit uns handelt, dass er uns liebt, dass er uns gebrauchen will, dass er uns segnet, dass er uns sogar zu seinen Kindern erhoben hat. Das ist einem erst dann richtig groß, wenn man tatsächlich merkt, wie gering und nichtig wir sind. Deswegen Demut ist eigentlich eine ganz realistische, nüchterne, gesunde Haltung, aber wir können sie eigentlich nicht einnehmen, ohne dass wir von Gott dazu durch gewisse Erziehungslektionen gebracht werden. Das ist ganz interessant, 5. Mose 8, Vers 2. Gott redet mehrfach davon, dass er die Seinen erzieht zur Demut. Da heißt es, spricht der Herr zu dem Volk Israel, und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, dass weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Vers 5, so erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Ist es nicht wunderbar? Wenn wir wirklich in einer Beziehung zum Herrn stehen, in einer Glaubensbeziehung, dann werden wir dankbar sein dafür, dass Gott uns züchtigt und erzieht, um uns von unserer angeborenen Hochmut zu kurieren. Wir haben ihn ja immer noch, auch wenn er ein Stück gebrochen ist durch die Wiedergeburt, durch die Innewohnung des Geistes, durch die Buße, dennoch ist der Hochmut immer noch auch in einem Gläubigen ein Stück weit vorhanden, leider. Ja? Und Gott muss arbeiten, pflügen. In der Tiefe arbeiten, damit dieser Hochmut immer mehr abgebaut wird und überwunden wird. Und wir lernen, demütig zu sein. Das müssen wir erlernen. Das haben wir nicht in uns. Und da lernen wir eben auch im Psalm 119, sehr interessant, drei Verse, die nahe beieinander stehen, wo dieser gottesfürchtige Mann Gottes Gott dankt für seine Erziehungsarbeit. Psalm 119, Vers 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber befolge ich dein Wort. Vers 71, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Und dann Vers 75, Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Ihr Lieben, ich denke, das ist wirklich wichtig. Ich kann es nur von mir selber sagen, wenn nicht in meinem geistlichen Leben diese schmerzhafte Abweichung, dieser Irrweg der Charismatik gewesen wäre, wo wir Verführern nachgelaufen sind über Jahre weg und dann in einer Situation tiefen Zerbruchs und der Demütigung waren, wo wir nicht mehr aus- und einwussten und vor dem Herrn im Staub lagen, dann weiß ich nicht, ich denke, das wäre geistlich ganz, ganz schwierig geworden, weil so viel, ja, unzerbrochener Hochmut und Eigenleben und Eigenwille bei mir als junger Christ noch da war, davor, vor dieser Lektion. Und ich kann das nur unterschreiben, was da steht aus eigenem Erleben. Ja, es ist gut, wenn wir gedemütigt werden. Es ist gut, wenn wir Zerbruch erleben, wenn wir scheitern in manchen Dingen, wenn wir schmerzhafte, notvolle Erfahrungen machen. Das ist gut für uns. Das brauchen wir. Weil unser unbekümmertes, ichhaftes, hochmütiges Wesen nämlich ohne solche schmerzhaften Lektionen gar nicht seinen Platz aufgibt und gar nicht weicht. Ja? Gott erzieht uns. Er gibt uns Lektionen, und zwar in Liebe. Lektionen, die uns dazu führen, unsere Ichhaftigkeit, unsere Hochmut, unsere Eingenommenheit von uns selber mehr und mehr aufzugeben. Und anzuerkennen, was sowieso Realität ist. Dass in uns nichts Gutes ist, das müssen wir auch erst lernen. Ja? Am Anfang denken wir, in uns ist noch viel Gutes. Und dann müssen wir schmerzhafte Lektionen und Erlebnisse haben. Und Gott muss uns zeigen durch sein Wort, durch seinen Geist, aber auch durch schmerzhafte Erfahrungen, dass in uns wirklich nichts Gutes ist. Und es ist gut, wenn wir das lernen. Tut uns sehr wohl. Und das Wunderbare ist, wisst ihr, in der Position des Hochmuts und der Höhe, was ja immer auch mit Selbstgerechtigkeit verbunden ist, können wir die Gnade Gottes gar nicht richtig wertschätzen. Wir können sie auch nicht richtig genießen. Und sie kann in unserem Leben auch nicht das Werk tun, das Gott eigentlich gerne tun möchte. Und deswegen, in dem Maß, wie wir noch hochmütig und eigensüchtig sind und um uns selber uns drehen, sind wir für Gott untauglich und die Gnade Gottes kann ganz wenig sich bei uns auswirken und verherrlichen. In dem Maß, wie wir tiefer gebracht werden und demütiger werden und unsere eigene Schwäche, unser Versagen anerkennen, in dem Maß wird uns auch die Gnade Gottes groß und die Liebe Gottes und das, was wir von Gott haben. Wir werden dankbare Leute, erst wenn wir von unserem hohen Ich-Thron ein Stück runtergestürzt sind. Ja? Sonst beklagen wir uns, warum Gott uns nicht noch mehr von unseren Wünschen und Bedürfnissen erfüllt. Und werden mürrisch und undankbar. Das ist nämlich oft eine Haltung von Christen. Und in dem Moment, wo wir ein Stück Zerbruch erlebt haben und runterkommen von unserem hohen Stand, dann werden wir dankbar auch für kleine Dinge. Dann sehen wir es ja alles unverdient. Ich habe was ganz anderes verdient. Und deswegen ist es Gottes Liebe, dass wir lernen müssen, uns zu demütigen, zu beugen in den Staub. Eine solche Lektion war bei uns unsere Kinder, sage ich mal so ganz ehrlich. Ja. Als ich jung war, habe ich gedacht, das mit der Kindererziehung ist überhaupt kein Problem. Da muss man einfach nur die Prinzipien umsetzen, die in Gottes Wort stehen, und dann läuft es. Tja. Einige Jahre später musste ich dann sagen, Kindererziehung ist Gnade. Und wir haben so viel falsch gemacht, trotz unseres guten Willens. Wir wollten das Wort Gottes umsetzen, haben es auch getan. Und trotzdem war da noch so viel von uns selber dabei. Wir haben einfach viele Fehler gemacht. Und wir können nur sagen, es ist Gnade, was bisher Gott geschenkt hat, trotz unserer Fehler. Und trotzdem ist es immer noch so, dass manches im Leben unserer Kinder uns demütigt und züchtigt und uns Mühe macht. Ja, aber inzwischen ahne ich oder empfinde ich manchmal, dass es wahrscheinlich notwendig war, auch als eine Lektion für mich. Kann jeder selber bestimmte Situationen sich überlegen, ob das im Berufsleben ist, in der Ehe, verschiedenste Fronten, wo wir versagen, wo wir niedrig gehalten werden, gestutzt werden. Und dann dürfen wir vielleicht doch sagen, Herr, danke. Offensichtlich habe ich das gebraucht. Lektionen in Niedrigkeit. Niedrig gesinnt sein, Demut. Und was eben die Demut dann bringt, wenn wir diese schmerzhaften Lektionen gelernt haben, sie bringt uns Segnungen, die wir niemals empfangen könnten, solange wir noch ein Stück hochmütig und ichhaft sind und uns um unsere Selbstverwirklichung drehen. Demut ist etwas wunderbar Befreiendes. Es ist gut, wenn ich aufhöre, groß von mir zu denken und Großes von mir zu erwarten. Ich habe das auch immer wieder festgestellt, zum Beispiel Depressionen sind so eine Geißel, die in vielen Fällen Menschen trifft, die perfektionistisch sind, die viel von sich erwarten. Aber wisst ihr, wenn ihr viel von euch erwartet, dann haltet ihr auch noch viel von euch. Wenn ihr wirklich sagt, also in mir selber bin ich ein hoffnungsloser Fall, so wie der Apostel Paulus gesagt hat, in mir, das ist in meinem Fleisch, ist nichts Gutes. Wenn ich das wirklich glaube, dann erwarte ich nichts mehr von mir, dann kann ich auch keine perfektionistischen Ansprüche an mich stellen. Und dann kann ich auch nicht darüber total am Boden sein, dass ich diesen perfektionistischen Ansprüchen nicht genüge. Ja? Also wohlgemerkt, das ist jetzt keine pauschale Sache. Ja? Ich habe gesagt, vielfach, nicht immer. Aber es ist einfach so, dass man immer wieder feststellen kann, Menschen, die hohe Ansprüche an sich selber haben, die perfekt sein wollen, die fallen in ein Loch, weil sie schaffen es ja nicht. Das ist ja auch unrealistisch. In dem Moment, wo ich erkenne, ja, ich darf ja vor Gott anerkennen, dass ich unfähig bin und in mir nichts Gutes ist, das ist auch befreiend. Und dann werde ich erst innerlich frei, die Gnade Gottes anzunehmen, die genau dort ansetzt, wo Gott mich haben will, nämlich am Nullpunkt. Wir wollen nicht gerne auf den Nullpunkt kommen, aber genau dort, wo wir selber nicht sind, dort kann Gott uns erst richtig anfangen zu sehen. Und Gott will uns an diesen Punkt bringen und wir wehren uns wie die Wilden und sträuben uns oft dagegen. Wisst ihr? Und wenn wir das mal verstanden haben, dann müssen wir sagen, nein, ich will freiwillig diesen Platz einnehmen. Es ist erstens mal der realistische Platz, ja? Gottes Wort sagt es so, also dann ist es auch so, dass in mir nichts Gutes ist und dass ich nichtig bin. Von mir her gesehen gar nichts bin. Und alles, was Gott aus mir machen will, das ist die Ehre Gottes und das Werk Gottes und nicht, habe ich überhaupt nichts dran zu rühmen. Das ist eine Haltung, die ist befreiend und die stärkt uns in der Gnade. Ja, die baut uns auf. Dann kann Gottes Geist uns aufbauen. Und das ist ganz wichtig, dass wir da lernen, die Demut schließt uns eigentlich die Segnungen Gottes auf. Auch die Erkenntnis Gottes. Solange wir uns noch viel von uns selber halten, ist Gott sozusagen für uns wie verdunkelt und unser Eigenleben, unser eigenes Licht, das wir verbreiten wollen, ja, das verdeckt uns eigentlich den Blick auf das Licht Gottes. In dem Maß, wie wir von uns selber runterkommen und ein Stück wirklich von uns realistisch denken, wird Gott uns größer. Und es ist interessant, was wir in Psalm 131, Vers 1 lesen, diese Herzenshaltung, die schon im Alten Testament hier zum Ausdruck kommt. Und wieder ist es David, der da ein Vorbild für uns ist in wirklicher, ungeheuchelter Demut. Er sagt im Psalm 131, O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Ist es nicht schön? Ja? Also, er jagt nicht nach irgendwelchen großen, hohen Dingen. Er ist wie ein Kind, wie ein kleines Kind vor Gott. Und genauso will der Herr Jesus, dass wir sind. Ja? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, heißt es im Neuen Testament. Ja, einfältig sein, ganz ruhig sein vor Gott. Das ist wichtig, diese kindliche Einfalt und Demut, die bringt uns den Segen und die Nähe Gottes. Jesaja 57, Vers 15. Sehr interessantes, wichtiges Wort, was mich schon manchmal auch beschäftigt hat. Die Segnungen der Demut. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Das ist der Segen der Demut und des Zerbruchs, dass der Herr enge, innige Gemeinschaft mit uns haben kann. Etwas, wovon uns unsere Ichhaftigkeit und unser Ego-Trip ausschließt ein Stück weit. Ja? Ist die Segnung derer, die gebeugt und gedemütigt, zerbrochen sind, die niedrig sind und nicht hoch, dass der Herr Gemeinschaft mit ihnen hat und wirklich auch, ja, sie den Herrn tiefer erkennen können, als das jemand anderes könnte. Vielleicht noch eine weitere Segnung, nämlich erhörtes Gebet, 2. Chronik 7, Vers 14. Auch das ist etwas, was Gott dem Hochmütigen nicht schenken kann. Gebetserhörung, die wirklich zur Ehre Gottes dienen. Und da geht es um Salomo und um den Tempel und um das Gebet. Und da lesen wir Vers 13, weil der Herr sagt, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Eine ganz wichtige Sache. Wisst ihr, wie wir rauskommen aus unserem eigenen Schlamassel, aus unserem Schmutz, aus unserem Elend, in das wir uns durch Sünde, durch Versagen gebracht haben? Durch ehrliche Demütigung. Dadurch, dass ich ehrlich meine Schuld und Sünde bekenne, dass ich nicht Theater spiele vor Gott, sondern dass ich rückhaltlos sage, Herr, ich habe versagt, ich habe gesündigt. Ich beuge mich vor dir. Und das ist das Wunderbare, dass die Demütigung des stolzen Menschen das Herz Gottes aufschließt. Und zwar in einer Weise, dass es uns manchmal schon zu viel ist. Ich erinnere nur an ein ganz krasses Beispiel, was, glaube ich, uns allen ein bisschen Mühe macht. Und das ist Manasse. Wir könnten, wenn wir jetzt, ich bin leider schon ein bisschen über der Zeit, wir könnten einiges über die Könige Israels sagen und über Demut und Hochmut bei den Königen Israels. Aber in 2. Chronik finden wir, dass Manasse, der gottloseste aller Könige, dass er am Ende seine Schuld erkennt. Als er von einem heidnischen König gefangen genommen wird, gequält wird, da kehrt er um. Und es ist etwas Unglaubliches, etwas, was einem manchmal schon fast Mühe macht, was wir da lesen in 2. Chronik 33 von Manasse. Nach all den Gräueln, dem Götzendienst, den Morden, die er begangen hatte. Als er nun in der Not war, Vers 12, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, so dass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Überleg dir mal, dieser boshafte, gottlose Typ. Ein anderer ist Ahab. Bei Ahab heißt es genauso. Ahab demütigte sich, als Gott ihm das Gericht verkündete. Und dann sagt Gott, hast du gesehen, wie Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Deswegen soll das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten kommen, sondern erst zur Zeit seines Sohnes soll es kommen. Ja? Also selbst gottlose Leute wenn sie sich gedemütigt haben, echt gedemütigt haben, hat Gott geantwortet auf ihr Gebet. Wie viel mehr, wenn wir uns demütigen, ihr Lieben. Ja? Das vielleicht noch einmal als ein Schlüssel auch zur Gebetserhörung, dass wir uns beugen und demütigen, dass wir ehrlich sind, dass wir auch wie ein Daniel und ein Esra und Nehemia uns mit unter die Schuld des Volkes beugen, wenn wir zum Beispiel auch beten um Erneuerung in der Gemeinde, dass wir sagen, ich bin auch mit an der Not schuld, nicht nur die anderen. Ja? Und dieses sich demütigen und beugen, schließt das Herz Gottes auf, dass er antwortet und segnet. Ja, wir könnten noch vieles sagen. Ich möchte einfach schließen mit einem wunderschönen Gotteswort, das auch sehr, sehr herausfordernd und schwierig ist, das wir alle wahrscheinlich schon kennen und in manchen Situationen schon gelesen und gebetet haben. Klagelieder 3. Ein Beispiel, wie ein Mensch in der Schule Gottes ist. Klagelieder 3 ab Vers 22 in Auszügen. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch. Nach der Fülle seiner Gnade, denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten, wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten. Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich, jeder über seine Sünde zu beklagen. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Ja, möge der Herr uns schenken, dass wir auch in den göttlichen Lektionen der Demut lernen dürfen, wie dieser Heilige, wie Jeremia es lernen durfte. Und möge der Herr schenken, dass in unserem Leben auch diese kostbare Frucht der Demut mehr und mehr gewirkt wird. Amen.